Fall des Backs. Für Gerechtigkeit gemeinsam gestalten. Es ist an der Zeit, wissen es macht. Also lern uns erlaubt. Steht für Demokratie ein, sei niemals verbaut. Frieden braucht Herz, Haltung und Mut. Wir machen die Zukunft, wir machen sie gut. Deine Stimme zählt in der Pflege und im Land. Gemessen sind wir stark, Hand in Hand. Fliege mit Hals und wir machen's wahr. Demokratie gestalten, Jahr für Jahr.
Tatort Kläger, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane Fischer. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Tatort Pflege. Heute wieder in Kooperation mit der Initiative Pflege gegen Rechts. Serienfolge Nummer 8. Heute geht es natürlich wieder um Haltung und Menschlichkeit, aber im Speziellen um die transkulturelle Pflege und das Sunrise-Modell. Ich habe eine wunderbare Gästin eingeladen. Magst du dich mal selber vorstellen?
Ja, hi, ich bin die Maren Tumines. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin, also Pflegefachperson, bin seit 25 Jahren im Beruf und arbeite in der zentralen Notaufnahme in Nordrhein-Westfalen.
Was berührt dich denn mit dem Thema?
Ganz persönlich, also eher aus der persönlichen Perspektive, da meine Mutter von den Philippinen kam und hier halt emigriert wurde. Und ja, zu der damaligen Zeit, was transkulturelle Pflege anging, war es, glaube ich, noch nicht so aktuell. Und ja, das ist so eher aus einer persönlichen Perspektive gerührt, dass ich mich halt mit transkulturelle Pflege auseinandersetze.
Dankeschön für diese Einblicke. Wir starten direkt rein in die Folge wieder mit dem Theoriewissen für alle Pflegeauszubildenden da draußen.
Das Fachwissen.
Und zwar, was ist das überhaupt? Transkulturelle Pflege ist ein Pflegeansatz, der kulturelle Werte und Überzeugungen und Praktiken von Patientinnen systematisch berücksichtigt, um individuell angemessene, wirksame und respektvolle Pflegeleistungen zu erbringen. Das Sunrise-Modell kommt von Frau Leininger und diese nette Dame hat ein schematisches Diagramm in ihrer Arbeit erfasst, das zentrale Einflussfaktoren thematisiert, die auf das Gesundheitsverhalten wirken. Und dazu zählt da nicht nur die Religion, sondern auch technologische Einflüsse, soziale Einflüsse, wirtschaftliche und familiäre Aspekte. Und das stellt dann schön als Grafik dar, was da so alles auf den Pflegeprozess einwirken kann, sodass Pflegefachpersonen hier auch eher wissen, worauf sie kulturspezifisch nochmal Wert legen sollten, was sie erfragen können, um zu erkennen, welche kulturgerechten Interventionen sie auch planen können. Das ist schon ein bisschen älter, von 1980. Es visualisiert das sehr gut. Das ist auch im Original abgebildet aus der Originalquelle auf dem Skript. Das könnt ihr dann wieder auf Instagram sehen. Und die Kernelemente sind halt eben technologische Faktoren. Man kann sich vorstellen, dass vor 20 Jahren oder vor 40 Jahren die Technologie noch anders war mit Disketten oder CDs oder Schallplatten. Heutzutage haben wir eher Einflüsse von Social Media. Dann die religiöse und philosophischen Werte, die soziale und familiären Strukturen oder Sozialisation sozusagen. Die Kultur und Lebensweise, die ja auch durchaus von Land zu Land unterschiedlich sein kann und die politischen Rahmenbedingungen sowie Wirtschaft und Bildung. Ziel ist es, alles so ein bisschen als Ganzes zu sehen und ganzheitlich zu betrachten, um individuell auch ganz genau hinzugucken, was die Kultur des jeweiligen Pflegeempfängers denn ist und beeinflusst. Die wesentlichen drei Hauptelemente nach Leininger ist also die kulturelle Pflegeerhaltung, also die Kultur, die derjenige Mensch mit sich bringt, auch zu respektieren und denen seine Rituale in Erfahrung zu bringen und diese auch dann mit aufzuschreiben in der Pflegedokumentation. Die kulturelle Anpassung heißt dann auch nicht nur das aufzuschreiben, sondern auch probieren, das anzupassen, wie morgendliches Gebet oder die Essgewohnheiten auch anzupassen im Pflegeplan und probieren, diese auch umzusetzen. Und die kulturelle Pflegeumstrukturierung heißt dann auch schädliche Praktiken, die vorhanden sein können, indem man es einfach ignoriert oder das komplette Gegenteil macht, nämlich jemanden, der kein Schweinefleisch isst, einfach Schweinefleisch zu bringen und zu sagen, haben Sie Pech, müssen Sie ringsherum essen oder so. Diese schädlichen Praktiken zu ändern, wegzulassen und sich an den jeweiligen Menschen anzupassen. Gut, jetzt haben wir ganz schön viel Wissen. Und jetzt wollen wir ja wissen, wie du das so umsetzt. Deswegen habe ich ein paar Interviewfragen natürlich mitgebracht und bin ganz gespannt.
Die Interviewfragen.
Weil du arbeitest ja in der zentralen Notaufnahme und dann denkt man immer, naja, das zählt ja nur der Notfall und die akute Situation. Aber wie berücksichtigst du denn dann diese kulturellen Unterschiede auch bei der Kontaktaufnahme in der zentralen Notaufnahme?
Ja, danke für die Fragen. Ja, das ist manchmal wirklich schwierig, kulturelle Unterschiede so bei der ersten Kontaktaufnahme mit dem Patienten, mit der Patientin irgendwie ja auch zu evaluieren. Erstmal tatsächlich. Man kann ja nur den Menschen vor den Kopf gucken, nicht in den Kopf. Man weiß ja, wenn jetzt ein Notfall reinkommt, der sogenannte Schockfall, also Schockraum, da weiß man ja nicht, was hat der denn für kulturelle Hintergründe. Ne? Also man sieht es ja nur, man kann es nur erahnen. Ne? Und also ich sag mal, in so Notfallsituationen auch manchmal sehr schwierig. Man ist dann immer dankbar dafür, wenn auch Gehörige dabei sind, ne, die dann nochmal sagen können, ja, hier der Mensch, der kommt jetzt aus dem kulturellen Kreis X. Ne? Und dass man dann versucht, irgendwie auch während des Notfalls auch die Angehörigen da mit einzubeziehen. Wie gehe ich denn mit diesem Menschen dann tatsächlich um? Weil er in einer Notfallsituation, sage ich jetzt mal, ist er weniger geneigt, erstmal zu sprechen, ne, sich darauf zu konzentrieren, dass man ihm tatsächlich hilft. Ja, also das kann man so per se nicht direkt beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Gut, dann kommen wir zum nächsten, weil ihr macht ja auch eine Aufnahme, wenn es nicht ganz so notfallmäßig ist, sondern nur vielleicht ein gebrochener Arm oder ähnliches, dann spielt ja bestimmt auch die sprachliche Barriere und das, was ihr so im Alltag in der Aufnahme abfragt. Wie läuft das denn dann ab?
Also ich bin ja mehrsprachig aufgewachsen. Ich habe das Glück, dass ich 4 Sprachen spreche. Dass ich da, ich jetzt mal schon mit Englisch zum Beispiel, versuche, den Kontakt quasi herzustellen zu dem Patienten, zu der Patientin, in der Hoffnung, dass dieser Mensch dann halt auch Englisch spricht. Wenn der dann kein Englisch spricht, habe ich dann quasi ein weiteres Problem. Dann versuche ich irgendwie zu fragen, welche Sprache sprichst du denn? Vielleicht habe ich ja irgendwie das Glück, irgendwie, dass ich die Sprache spreche, oder ich habe Kollegen und Kolleginnen, die vielleicht dann noch andere Sprachen sprechen. Wenn es ganz Worst-Case-mäßig läuft, dass wir diese Sprache nicht sprechen, also keiner von uns im Team, dann nehme ich mir die Digitalisierung zunutze und gehe dann auf Google Translator, ne, und habe dann vorher schon so ein bisschen eruiert, okay, der kommt jetzt zum Beispiel aus dem Iran und spricht Arabisch, sage ich jetzt einfach mal. Dann hole ich einfach meine App und gebe da meine Frage ein, was kann ich denn für Sie tun? Was ist denn Ihr Problem? Das ist so, ja, also ich sag mal, das mache ich so im Alltag. Ich bin auch viel in der Einteilung, also in der sogenannten Triage, und da kriege ich ja viele verschiedene internationale Menschen, kommen ja dann zu mir, ne, und möchten behandelt werden.
Das klingt ja sehr also gut, und das macht ja dann vielleicht auch die Missverständnisse weniger. Aber trotzdem gibt's ja dann auch typische kulturelle Missverständnisse, weil ja in anderen Ländern andere Sitten sogar im Krankenhaus vielleicht herrschen und ein anderer Alltag herrscht. Wie löst du manchmal solche kulturellen Missverständnisse?
Also als Beispiel zu nehmen, die muslimische Kultur, also deutsches Krankenhaus versus, ich sage jetzt einfach mal die Türkei, Beispiel zu sagen, die Angehörigen zu, hier in Deutschland ist das ja eher nicht gerne, in Anführungsstrichen, gesehen, dass so viele Menschen in der Notaufnahme sind. Da versuche ich schon darauf einzugehen, ne, mit den Menschen da zu sprechen, wo ich sage, ich kann das total verstehen, dass sie bei ihrem Angehörigen sein möchten, aber versuchen sie das personenmäßig ein bisschen zu reduzieren, vielleicht sich dann auch abzuwechseln, ne? Dass man sagt, okay, 2 Leute bleiben eine Stunde, wechselt man, dann kommen wieder 2 andere Menschen. Also das ist so das, was ich generell mache, und ja.
Sehr gut. Gerade wenn Menschen unterschiedlich mit ihren Angehörigen umgehen, das hat man ja wirklich häufiger in den Kulturkreisen, dass es ein anderes familiäres Verhältnis gibt, als wie man vielleicht in Deutschland gewohnt ist. Gibt es noch andere unterschiedliche kulturelle Hintergründe, die so bei Angehörigen besonders auch relevant sind? Da gibt es ja bestimmt noch zahlreiche andere Beispiele, die man so anbringen kann. Hast du noch ein Beispiel?
Also ein Beispiel, sage ich jetzt mal, aus der russischen Kultur. Die sind sehr, wie soll man das sagen? Also ohne, dass das despektierlich klingt. Die sind sehr forscht, ne? Die wollen sofort und dass das jetzt gleich passiert und sind in ihrer Artikulation auch sehr forsch, aber die meinen es tatsächlich nicht so. Also ich hatte da schon mal einen Patienten und einen Angehörigen, die halt in einem gebrochenen Deutsch haben versucht zu erklären, dass sie das doch gerne schneller haben möchten und dass das doch so und so geht. Also die wollten mich quasi auch noch belehren der Hinsicht, wo ich dann sagte so, wir versuchen ja unser Bestmögliches hier zu geben, aber die Prozesse, die sind so halt getaktet, sage ich jetzt mal, dass das leider nicht schneller geht. Dann haben die sich auch tatsächlich danach noch entschuldigt und haben gesagt so, das wollten wir gar nicht so rüberbringen, weil so ihre Mentalität war so halt sehr forsch. Das kennt man, sage ich jetzt mal von den spanischen Mitbürgern oder von den italienischen Mitbürgern, dass sie halt sehr, nennt man das, sehr rasant sind. Man muss einfach nur versuchen, normal mit den Menschen zu sprechen und zu sagen, hier läuft der Prozess so und so. Wir versuchen unser Bestmöglichstes, irgendwie, dass sie auch so schnell wie möglich wieder nach Hause können oder so schnell wie möglich auf die Station kommen. Also es gibt immer unterschiedliche negativ behaftete Situationen innerhalb einer zentralen Notaufnahme, egal aus welchem Kulturkreis die Menschen kommen. Die haben einfach eine andere Erwartungshaltung an uns Pflegefachpersonen oder auch an das medizinische Personal. Und genau. Ich versuche individuell das irgendwo zu klären oder die Wogen zu glätten.
Das ist ja auch wirklich noch zusätzlich relevant, weil die haben ja oft auch Todesangst oder Ängste mit den Erkrankungen und Ähnlichen, die dann vielleicht die Situation ja sogar noch verschärfen. Aber das klassischste Missverständnis ist halt immer, dass natürlich die ganze Familie mit dabei sein möchte und aufgeklärt werden möchte und dann halt, wie du ja auch so schön gesagt hast, man dann irgendwie ja auch begrenzen muss, dass dann nicht 5 Personen neben dem Bett stehen können, weil halt einfach den Platz und die Intimsphäre auch von anderen Patienten vielleicht ja stören könnte.
Ja, genau. Also ich hatte auch einmal einen Clan, hatte ich auch mal, da war das auch, da war es sehr hitzig, die Diskussionen waren sehr groß, da waren auch sehr viele Diskussionen mit vielen verschiedenen Menschen innerhalb, sage ich jetzt mal, der Menschenmenge, dass man einfach nicht mehr zu Wort kommen konnte und auch tatsächlich nicht irgendwie dann nochmal eruieren konnte, okay, bitte bestimmt eine Person, die wir komplett informieren und er trägt das an oder sie trägt das an euch weiter. Das ist manchmal in so Notfallsituation manchmal wirklich sehr schwierig, da jemanden zu eruieren, irgendwie der da, sag ich jetzt mal, den Boss spielt für alle anderen. So, und ich bin dann, also das ist mir persönlich auch passiert, ich bin dann erstmal aus dieser Situation rausgegangen, hab nochmal tief durchgeatmet, bin dann wieder rein und hab gesagt, so, ohne dass es jetzt böse von mir klingt, ich möchte bitte eine Person von den gefühlten 100, die da waren, möchte ich bitte eine Person haben, die ihr jetzt bestimmen dürft, den ich alles sagen kann, damit er das an euch weiterträgt. Die haben mich erstmal angeguckt wie ein kaputtes Auto, aber haben das dann auch respektiert, haben gesagt, okay, haben sich dann da nochmal so besprochen und haben dann jemanden vorgeschickt und gesagt, das ist die Person, die wir bestimmt haben, der können wir alles erzählen, wir werden uns jetzt zurückziehen. Und ich konnte dieser Person dann auch alles sagen, alles erklären. Der hat natürlich auch seine Fragen gestellt, und ich konnte durch diesen Menschen, konnte ich diese Menschenmenge dann auch nochmal, beruhigen, und dann, sage ich jetzt mal, wieder in die Schranken weisen. Ich nenne das jetzt mal so. Und,
ja, ich verstehe, was du meinst.
Hinterher haben die sich auch alle bedankt. Die sind dann sogar noch mit einem Blumenstrauß gekommen, haben gesagt, hier, Schwester, danke, dass Sie zwar forsch waren, aber in so einer Situation aber auch den Kopf behalten haben und uns da nochmal irgendwie zur Raison gebracht haben. Und das fand ich dann auch total süß. Das fand ich auch total schön, dass sie sich dann im Nachhinein dann da noch entschuldigt haben. Natürlich, eine Notfallsituation, es geht um Angehörigen, dann macht man sich im ersten Moment Sorgen und dann vergisst man auch seine Nettigkeit.
Absolut verständlich. Deshalb würde ich sagen, ich erzähle mal ein bisschen was von Madeleine Neininger, die das erfunden hat, weil es ist ja auch wirklich sehr elementar.
Das Wichtigste.
Dass die Psyche und dass man dann sich kulturell nicht gesehen fühlt, den ganzen Genesungsprozess verschlechtern kann. Da gibt's auch viele Studien drüber und sie selber hat da auch ihre Arbeiten drüber geschrieben. Sie war die zentrale Pionierin der kulturellen Pflege Und sie sieht Kultur als zentrales Element vom Fliegeverständnis. Sie war Anthropologin, das bedeutet, dass sie Wissenschaft vom Menschen, sowohl biologisch als auch kulturell, sie erforschte also, wie Menschen leben, denken, miteinander umgehen, in verschiedenen Kulturen und sozialen Gruppen miteinander umgehen. Sie war also Kulturanthropologin und Pflegewissenschaftlerin. Ihr Ansatz betonte, dass die Kultur das Gesundheitsverhalten und die Pflegebedürfnisse maßgeblich beeinflusst. Das ist ja bei uns schon so, also ich mag ein anderes Deo und ein anderes Parfüm als du wahrscheinlich. Und da fängst dann schon an und endet ja dann in religiösen Bedürfnissen, in kulturellen Bedürfnissen, in Geschmäckern und. Und Pflegekräfte sollten kulturelle Unterschiede nicht nur kennen, sondern auch aktiv in die Pflegeentscheidungen einbeziehen. Um bessere Gesundheitsergebnisse erzielen zu können, braucht es das, denn diese kulturellen Konflikte sind halt eben zu vermeiden und verschlimmern den Gesundheitszustand eher, wenn ich diesen kulturellen Konflikt einfach da lasse und provoziere und ihn nicht auflöse, verschlimmert das den Gesundheitszustand womöglich. Menschliche Fürsorge ist also so ein zentraler Begriff bei ihr und keine Heilung ohne die Pflege, auch die Pflege von Kultur und ihr Gesamtwerk mündet dann halt in diesem besagten Sunrise-Modell. Ein Foto von ihr ist auch mit drauf auf dem Skript, aber jetzt kommen wir zu einem passenderen Foto, nämlich zu einem Fallbeispiel, um das wieder ein bisschen praktischer zu machen.
Das Fallbeispiel.
Magst du uns mal beschreiben, was du auf dem Bild siehst zu der Patientin?
Ja, also ich sehe eine Pflegefachperson im Hintergrund, die sich etwas aufschreibt und die davorstehende Patientin hat ein Kopftuch auf und hat die Arme vor den Körper verschränkt und ja, guckt besorgt, ne? Und dadurch, dass sie halt die Arme vor dem Bauch verschränkt hat, sie vielleicht Bauchschmerzen hat, ne? Oder Sorge, dass, und vielleicht ist sie ja auch schwanger, weil sie eine Frau ist, dass sie irgendwie Sorge hat auf jeden Fall, was ihren Bauchraum angeht. Würde ich jetzt einfach mal so vermuten von dem Bild her.
Genau, das muss man ja dann teilweise manchmal auch, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht, hat man ja dann auch in der Krankenbeobachtung dann manchmal schon so Vermutungen. Ich lese mal vor. Also wir haben hier Frau Ahmed aus Syrien. Sie ist 34 Jahre alt, hat starke Bauchschmerzen, also richtig erkannt. Sie ist in der Notaufnahme und spricht Pflegekraft Heike an. Und wir gucken jetzt mal, wie es da dann weitergeht. Frau Ahmed darf zum Beispiel dann nicht beten, weil dafür keine Zeit eingeplant ist. Sie bekommt Essen mit Schweinefleisch, obwohl sie das nicht isst. Heike spricht nur schnell und benutzt keinen Dolmetscher oder Dolmetscherin. Deshalb versteht Frau Ahmed nicht alles. Die Familie von Frau Ahmed wird nicht informiert und darf auch nicht helfen. Die sitzen dann unruhig im Wartezimmer. Frau Ahmed fühlt sich allein und nicht verstanden. Es entstehen Missverständnisse und Spannungen zwischen Frau Ahmed und dem Pflegepersonal. Wegen dieser kulturellen Konflikte fühlt sich Frau Ahmed unsicher und ihre Genesung kann sich dann natürlich verzögern. Das Pflegepersonal erkennt also nicht, wie wichtig Kultur für die Gesundheit ist. So wird die Pflege nicht auf die Patientin abgestimmt. Das führt auf beiden Seiten dann durchaus zu Frust und auf beiden Seiten zu Missverständnissen. Kennst du solche Situationen?
Ja, tatsächlich ja, dass Patienten aus dem muslimischen Raum zu uns kommen und auch teilweise dann halt kein Deutsch sprechen. Wie ich halt vorher schon gesagt habe auf die Frage, ne, wie gehe ich da damit um mit so einer Sprachbarriere? Ich versuche halt, ne, aus ihrem Sprechen heraus eventuell die Sprache zu eruieren. Ich denke mal, sie wird ja erstmal alleine in die zentrale Notaufnahme gekommen sein und hat die Angehörigen erstmal da irgendwie im Wartebereich Platz nehmen lassen, aus meinem Sichtfeld heraus. Und ja, ich versuche halt dann ja die Sprache zu erkennen, ne, und dann meine App halt dementsprechend so zu formulieren, so was ich erstmal für sie tun kann, was denn ihr Problem ist, wenn sie mir dann erzählt, okay, ich komme aus dem muslimischen Raum, ne, ich habe starke Bauchschmerzen, dann nehme ich sie als Frau erstmal in die Triage alleine rein und frage vorher noch draußen, ob noch eine weibliche Person da ist, die eventuell übersetzen könnte. Wenn dann halt, sag ich jetzt mal, keine da ist, dann würde ich eventuell fragen, ob sie verheiratet ist, dass der Ehemann vielleicht mit reinkommt, ob er auch vielleicht besser Deutsch spricht, der dann für die Frau, also für für die Frau Ammert dann vielleicht übersetzen könnte. Habe ich da jetzt andere Angehörige, frage ich halt da Angehörige, wer von ihnen spricht denn so gut Deutsch, dass er für die Frau Ammert übersetzen kann, dass ich mich quasi mit ihr so unterhalten kann. Wenn ich da jemanden finde, bin ich glücklich. Wenn ich keinen finde, bin ich jetzt nicht super unglücklich, aber ich bin auch nicht wirklich erfreut. Aber ich werde dann mit meiner App dann halt versuchen weiterzuarbeiten, um nach ihren Bedürfnissen sie auch pflegerisch zu behandeln. So, das würde ich so persönlich machen.
Sehr gut.
Die Analyse.
Ich löse mal ein bisschen auf. Also wenn man jetzt sagt, Frau Ahmert ist eine Patientin aus Syrien und sie kommt in die Notaufnahme, dann ist es ja wichtig, auch hier immer freundlich zu sein, Wünsche und ihre Kultur auch abzufragen. Ist so vielleicht eine sehr gute Standardfrage auch. Durchaus in der Erstaufnahme auch in einer Notaufnahme nach der Religion und Kultur und dem Land und der Sprache zu fragen. Sodass man fragt, welche Sprache sprechen Sie, aus welchem Land kommen Sie, haben Sie kulturelle Wünsche? Und welche Religionen haben Sie? Frau Ahmert erzählt, dass sie religiöse Gebete mehrmals am Tag braucht. Und dann könnte man laut Sunrise-Modell ja auch wieder daran denken, dass Religion und Kultur sehr wichtig sind und ihr dann Zeit und Raum zum Beten zu ermöglichen und auch die besonderen Essenswünsche zu erfragen, denn kein Schweinefleisch ist ja durchaus sehr wichtig in dieser Religion und entsprechend das dann auch anzupassen, nicht nur zu erfragen, sondern wirklich auch sich daran zu halten. Hilfreich ist dann auch, wenn sie gerade Deutsch lernt, langsam zu sprechen. Man muss nicht lauter sprechen und man muss auch nicht vielleicht unbedingt die Sätze anpassen. Manchmal ist es sinnvoll, einfache, kurze Sätze zu machen und ein bisschen langsamer zu sprechen. Dolmetscher zu nutzen, das hast du gerade wunderbar gesagt. Auch das, man guckt ja dann immer, welche Ressourcen habe ich jetzt schnell hier ringsherum von Angehörigen oder Mitarbeitern. Da es auch sicher ist, dass sie alles verstanden hat und gut eingebunden werden kann. Denn auch die Aufklärung ist ja gesetzlich verpflichtend. Und wenn sie dann nicht gut aufgeklärt ist, kann es ja auch zu Fehlern in der Behandlung führen. Und dann diese Traditionen auch gut zu respektieren, dass sich die Patientin sehr wohler fühlt. Das ist ja eh schon sehr beängstigend im Krankenhaus und mit einer unklaren gesundheitlichen Diagnose hat man eh schon Angst, dass sie sich wenigstens so ein bisschen wohler fühlt und keine kulturellen Konflikte so groß im Vordergrund stehen. Gehst du da mit?
Ja, definitiv bin ich dabei.
Die Kompetenzbereiche.
Sehr gut, wollen wir mal ein bisschen analysieren.
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Also im Pflegeprozess sagt man ja, hier ist die fehlende Kommunikation ja einmal der Hauptproblem in dieser Konstellation und die Angst und Unsicherheit der Patientin. Und natürlich dieser kulturelle Konflikt, das Nichtbeachten der religiösen Bedürfnisse. Habt ihr da in einer Notaufnahme überhaupt irgendwie die Möglichkeit, diese religiösen Bedürfnisse zu beachten?
Also ich sag mal so teilweise ja. Also wir haben zwar Gebetsräume zum Beispiel, dass da sich die religiösen Menschen zurückziehen können. Jetzt, die sind nicht speziell aufgebaut auf spezielle Religionen, sondern die sind quasi ja neutral gehalten, dass sich da jede Religion drin wohlfühlen kann. Und ja, ich sag mal so, während des Aufenthaltes zum Beispiel im Behandlungszimmer, wenn das jetzt ein Behandlungszimmer ist, wo nur eine Person drin sein kann, da ist es dann auch, sag ich jetzt mal, jedem Patienten, Patientin selbst überlassen, wenn der da seine religiösen, kulturellen Riten durchführen möchte, werden wir ihn davon nicht abhalten. Ich sag mal, wenn es in einem Dreizimmer-Behandlungsraum ist, wird es schon ein bisschen schwieriger, ne, um auch, sag ich jetzt mal, die Privatsphäre auch der anderen Patienten zu respektieren. Ich sag mal, wenn, sag ich jetzt mal, drei verschiedene kulturelle Menschen in einem Behandlungsraum sind, wird es wirklich schwierig, da jede Religion auszuüben, so wie er es gewohnt ist, weil der andere sich vielleicht an dem anderen stört. Na, das hatten wir so noch nicht wirklich, dass da drei verschiedene kulturelle Menschen nebeneinander lagen, also die auch drei verschiedene Religionen ausgeübt haben. Wir hatten mal zwei, na, das waren verschiedene Religionen, die haben sich tatsächlich so ein bisschen angegiftet, so dass der eine sich von dem anderen gestört fühlte. Aber ich denke mal so grundsätzlich, würde ich jetzt einfach mal behaupten, haben wir im Team kein Problem damit, wenn jeder seiner Kultur nach ja, sich bewegt.
Und beim Essen, könnt ihr da auch drauf Rücksicht nehmen?
Ja, also ich bin noch nicht so lange in dem Unternehmen, aber ich glaube, alles ist aus Geflügel. Also wir haben zum Beispiel gar kein Schwein. Natürlich, wenn jemand sagt, wie ich esse gar kein Fleisch, egal welche Religion ich habe, haben wir auch vegetarische Gerichte. Also da habe ich jetzt so noch kein Problem entdeckt. Auch in den ganzen 25 Jahren nicht.
Wunderbar. Ja, auch natürlich. Manchmal hilft es auch den Anhörigen zu sagen, dass sie was kaufen oder mitbringen sollen, weil natürlich sind deutsche Gerichte auch immer noch was anderes, als wenn man die heimische Kost isst, die da jemand gekocht hat. Und das ist auch immer ein super Tipp, dass man dann sagt, sie können gerne was mitbringen.
Die Patienten fragen manchmal teilweise auch, kann ich mir was bestellen? Ich so, let's go. Ich so, wenn sie Hunger haben, sie dürfen essen. Wenn sie was bestellen wollen, bitte. Ich halte sie nicht auf. Ich sag dann auch immer scherzweise, bestellen sie was für mich mit.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
Gut, Kommunikation und Beratung. Also da auch kultursensible Anamnese. Das bedeutet, ich sollte diese auch machen und da ganz kultursensibel auch nachfragen in der individuellen Kommunikation und auch eine gute Beratung und einen Übersetzer. Also in Form einer App oder einem echten Menschen, was ja dann das natürlich viel, viel leichter macht, weil durch die App verliere ich ja auch Zeit und Frage eingeben, Frage lesen, Frage vorlesen lassen und so weiter. Das dauert dann natürlich auch länger.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Interprofessionell da gut zusammenzuarbeiten, du hast ja auch gesagt, ihr guckt im Team, ob jemand die Sprache spricht und hier auch bei der Übergabe von der Notaufnahme auf Station auch diese kulturellen Fragen gleich mit zu übergeben. Das ist ja wichtig. Betet mehrfach, hat die und die Religion oder mag das und das zu essen, dass sowas auch trotzdem ja mit übergeben wird, statt nur irgendwelche Symptome mit zu übergeben. Und gerade diese mangelnde Abstimmung führt dann auch oft zu Gesundheitsrisiken oder zu Fehlbehandlung oder zu diesen kulturellen Konflikten.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Gesetzliche Grundlage ist hier zum einen im SGB V, also in der gesetzlichen Krankenkasse, dass wir die Patientenrechte nicht verletzen dürfen und dass wir eine Qualitätssicherung machen müssen. Und auch der Datenschutz und die Familienbeteiligung muss beachtet werden. Und zusätzlich hätten wir noch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, also Antidiskriminierungsgesetz für Deutschland, wo ethische Herkunft, Religion und Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexuelle Identität und sexuelle gewählte Geschlecht wichtig sind, sodass die Menschen davon keine Benachteiligung haben dürfen und auch ein Beschwerderecht haben und auch ein Anrecht auf Entschädigung haben. Oft ist es eher auf den Arbeitgeber bezogen, aber es gilt auch in der allgemeinen Behandlung und Gleichstellung von Menschen.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Im Kompetenzbereich 5 kennen wir alle den ICN-Ethik-Kodex und der sagt auch schon gleich im ersten Segment, Pflegefachpersonen achten die Würde und die kulturellen Werte aller Menschen. Also Pflege sorgt für respektvolle, kultursensible und diskriminierungsfreie Räume, sodass auch im Fall von Frau Ahmed dieser Grundsatz wirkt und ihre Bedürfnisse laut Ethikkodex beachtet werden müssen und wir dann auch hier also die Patientenautonomie und Würde respektieren müssen und auch die Informationen entsprechend weitergeben müssen. Perfekt, wir sind fast am Ende. Ich würde einmal noch kurz zusammenfassen. Die Zusammenfassung. Und den Merksatz da lassen, transkulturelle Pflege nach Leininger bedeutet, kulturelle Unterschiede zu respektieren und mit Hilfe des Sunrise-Modells alle sozialen, religiösen, wirtschaftlichen Faktoren zu berücksichtigen, um individuelle und kulturgerechte Pflege zu gewährleisten.
Praxistipps.
Kommen wir zu den Praxistipps. Magst du uns welche dalassen? Was hast du noch für Praxistipps im Umgang?
Ja, also auf jeden Fall, ne, dass man sich mit dem Patienten auch wirklich auseinandersetzt. Das finde ich persönlich sehr wichtig, dass auch wenn der Bär steppt hinter einem, wenn man zum Beispiel in der Triage ist, dass man sich wirklich mit diesen Menschen wirklich auseinandersetzt und nochmal genau nachfragt, so, ne, was möchtest du, außer dass wir dich behandeln? Was ist dir persönlich noch wichtig, dass du dich erstens bei uns aufgehoben fühlst und zweitens, dass du auch so dadurch auch besser genesen kannst, dass du vielleicht das Glück hast, nicht hier in der zentralen Notaufnahme beziehungsweise stationär zu landen, sondern dass du das Glück hast, dann vielleicht deine Erkrankung zu Hause auskurieren zu können, bei deinen Angehörigen, bei deiner Familie und ja, dass man halt immer respektvoll mit ihnen umgeht, egal wie frustriert man tatsächlich selber ist. Ne, der Mensch, der vor einem sitzt, kann dafür nichts. Wenn du viel zu tun hast, das finde ich noch sehr wichtig, ne, dass auch Rituale und Traditionen geachtet werden des Menschen und dass man halt auch immer versucht, Angehörige mit einzubinden und ja, die Pflege immer individuell anpassen muss. Na, also nicht jeder Mensch ist gleich, nicht jeder hat die gleiche Religion, nicht jeder ist so wie einer selbst, sondern ne, man muss immer danach gehen, ne, wie möchte man selbst behandelt werden, so sollte man dann die Menschen auch behandeln. Also ich möchte nicht schlecht behandelt werden, egal in welchem Kontext, ob es jetzt in der Pflege ist oder im privaten Raum. Ich möchte immer höflich und respektvoll behandelt werden und auch angesprochen werden. Also das ist das, was ich so aus meinem Beruf mitgeben kann an die Pflegefachpersonen als auch an die Auszubildenden in der Pflege, dass es halt sehr wichtig ist, dass man ja auf die Menschen rundherum achtet.
Perfekt, absolut. Und da kann ich nichts ergänzen, außer dass wirklich die Angehörigen sehr, sehr wichtig sind und nicht irgendwie als störend oder Feinde oder sonst irgendwas angesehen werden, sondern dass es umso leichter die Arbeit für alle macht und auch die Pflege des Patienten und auch deren Respekt und deren Würde viel besser gewahrt wird, wenn man sie mit einbezieht, gut aufklärt, sie gut berät oder sagt, komm, so wie du das auch machst, ein Hauptansprechpartner, mit dem ich erstmal alle Fragen kläre, sodass man ihnen noch das Gefühl gibt, dass sie gut einbezogen und gut informiert sind, weil man hat ja auch all diese Ängste, die da eine Rolle spielen. Das ist einer der wichtigsten Punkte.
Die Berufserfahrung und das Zusatzwissen.
Letzter Punkt, Berufserfahrung und Zusatzwissen. Also ich habe auf alle Fälle auch jede Menge Berufserfahrung und durchaus auch schon schwierige Situationen erlebt und auch natürlich andere Erwartungen, gerade vom Männer-Frauenbild, andere Religionen, andere Länder, andere Sitten, durchaus auch, dass natürlich auch das Frauenbild in anderen Ländern ein anderes ist und wir sind ja durchaus auch ein sehr weiblicher Beruf, dass man dann auch erstmal noch diesen kulturellen Konflikt als Spannung wahrnehmen muss und auch vielleicht mal über die deutschen kulturellen Werte und Erwartungen aufklären muss und sagen muss, hier ist eine Grenze und Höflichkeit auch mir gegenüber und auch Überzeugungen gegenüber anderer Patientinnen müssen da sein und dass man so sozusagen sich gegenseitig über die Kultur aufklärt, hilft dann auch oft, diese Konflikte zu erkennen und aufzulösen. Hast du noch sozusagen eine Berufserfahrung, die du da lassen möchtest?
Boah, in den 25 Jahren habe ich so viele Erfahrungen gemacht, dass ich da irgendwie momentan über ganz ehrlich irgendwie noch kein wirkliches Praxisbeispiel habe. Was ich einfach nur noch mal sagen möchte, einfach wirklich egal, was für ein Mensch da in dein Krankenhaus oder in deine zentrale Notaufnahme kommt oder die Langzeitversorgung oder wenn du einen neuen Klienten in der ambulanten Pflege übernimmst, dass man sich wirklich mit diesen Menschen auseinandersetzt. Das finde ich einfach total wichtig, weil also in der momentanen Zeit, die einfach so, ja, nur noch so salopp und so schnell läuft, vergessen viele andere Menschen. Und ich möchte nochmal sagen, einfach die Menschen nicht vergessen. Das ist
wunderbar. Also das sind ja so perfekte Abschlussworte.
Das Ende.
Ich lasse noch ein paar Tipps da. Einmal das Modulprojekt Inge, Integration im Gesundheitswesen ist schön. Da ist ein Handbuch dabei, auch für die Pflegeausbildung, um gutes Unterrichtsmaterial rund um kultursensible Pflege zu haben. Und auch für alle da draußen ein kostenloses E-Learning von Vielfalt Pflege, ist gefördert von der Bundesregierung. Da geht es um Menschen mit Immigrationsgeschichte und das kann man auch wirklich leicht googeln. Einfach Vielfalt Pflege googeln. Da gibt es ein 14-moduliges kostenloses E-Learning, wo man danach ein Zertifikat bekommt. Somit sind wir am Ende. Ich danke dir ganz, 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 ganz herzlich, dass du hier Gast warst und wir kooperiert haben zusammen mit dem Podcast.
Ja, ich freue mich auch ganz doll. Meine Folge quasi kommt dann heute schon raus, deine dann erst im Juli. Und ja, es war mir auf jeden Fall auch eine super Ehre, mit dir hier zu sprechen und ja, auch über transkulturelle Pflege, ne, und was man da so alles machen kann, um einfach eine gute Patientenversorgung zu gewährleisten.
Dankeschön. Wir hoffen, ihr habt viel mitgenommen beim Zuhören und bis bald. Ciao.
Tschüss.
Wir gegen Recht, das ist Menschlichkeit, die euch in Alltag reißt. Für Vielfalt, Respekt, für Gerechtigkeit, gemeinsam gestalten. Jetzt ist an der Zeit, Wissen ist Macht, also lad uns erlaubt. Steht für Demokratie ein, sei die Masterbar. Pflege braucht Herz, Haltung und Mut. Wir machen die Zukunft, wir machen sie gut. Deine Stimme zählt in der Pflege und in Hand. Wir müssen sind wir stark, Hand in Hand. Pflege mit Haltung, wir machen's wahr. Demokratie gestalten, Jahr für Jahr.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane Fischer. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.